Hi Vicky.
Hi Vanessa.
Na, wie geht's dir heute?
Sehr gut, also wesentlich besser. Ich war die letzten Wochen ein bisschen krank, beziehungsweise anderthalb, und vielleicht hört man es noch an der leicht nasalen Stimme. Aber ich bin wieder unter den Lebenden, ich kann wieder das Haus verlassen, das Leben ist
Sehr
wieder
gut.
schön. Die
Sehr gut.
Krankheitsdepression ist vorbei. Wie geht's dir?
Sehr gut. Mir auch ganz gut. Ich schlafe einfach momentan super schlecht. Ich fühle mich immer so ein bisschen, als hätte, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Es ist ähnlich, wie man krank ist, aber als hätte man so eine Glocke auf dem Kopf und es ist alles so ein bisschen so, ja, nicht, man ist nicht so ganz im Hier und Jetzt, habe ich so das Gefühl, sondern man ist mal so ein bisschen,
Ich
ja,
habe mal gehört,
komisch.
dass man von Schlafmangel süchtig werden kann.
Cool. Vielleicht ist das mein Ding.
Weil man so ein bisschen benebelt.
Ja, wirklich so ein bisschen benebelt. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie zu schnell dann die Treppe runterlaufe, dann ist es so ein bisschen, als würde ich so ein bisschen schwanken. So ein bisschen wie wenn man so leicht betrunken ist. So fühle ich mich konstant.
Siehst du?
Weil ich
Pass
momentan
auf.
wirklich ultra schlecht schlafe. Was ganz komisch ist, weil ich bin einfach kein Mensch. Ich funktioniere nicht mit Schlafmangel. Also, ich funktioniere mit vielen Dingen, aber Schlafmangel ist mein Endgegner.
Okay, keine Suchtgefahr hier. Gut zu
Nee,
wissen.
also wirklich gar nicht, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ich verstehe auch nicht Leute, die so nur 5 Stunden über eine Woche schlafen. Du würdest denken, ich habe Drogen genommen.
Okay.
Wirklich, also wenn ich eine Nacht kriege, vielleicht maximal noch hin, aber ich brauche meine 8 Stunden Schlaf auf jeden Fall, sonst funktioniere ich nicht. Aber darum soll es heute auch eigentlich gar nicht gehen.
Golz und Gelaber, ein Podcast von und mit Vanessa Schwenk und Viktoria Wokri.
Sondern wir fangen erstmal mit unserer News an, bevor wir ins eigentliche Thema starten. Und ich dachte, so 2025, wir bringen mal irgendwie was Lustiges mit, vielleicht auch Motivierendes für alle, die nicht so viel Lust haben zu arbeiten. Und zwar fand ich ganz witzig, dass das Statistische Bundesamt, das machen die jedes Jahr, die geben immer die Anzahl der Arbeitstage heraus. Das hat mit Sicherheit für viele Unternehmen auch einen essentiellen Wert, dass sie es wissen wegen irgendwelchen Berechnungen. Aber ich habe es mitgebracht, weil ich es ganz witzig finde, weil wir tatsächlich 2025 weniger arbeiten müssen und trotzdem das Gleiche verdienen. Ist das nicht schön?
Nice.
Wir reden natürlich von Jobs, die von Montag bis Freitag arbeiten, keine Schichtarbeit, keine Samstag, Sonntag, keine Feiertagsarbeit, weil das natürlich jetzt in die Berechnung reingeht. Aber wir haben bundesweit im Schnitt 248,1 Arbeitstage und das sind 0,7 Tage weniger als letztes Jahr.
Nein.
Ist es nicht schön?
Warte, 0,7 Arbeitstage.
Arbeitstage.
Wie viele Stunden sind das dann?
Wirklich, ich bin so unglaublich schlecht in Mathe,
Aber
aber
wird dann
das.
quasi nach, also 8 Stunden Arbeit 0,7 oder 24 Stunden 0,7?
Ich würde mal sagen, wahrscheinlich, da ein Arbeitstag ungefähr 8 Stunden sind, könntest du sagen, dass quasi ein Tag ist gleich 8 Stunden. Das heißt, du müsstest ausrechnen, wie viel von 8 Stunden quasi 70% sind, was ja dann die 0,7 wären. Wahrscheinlich irgendwie sowas um die 5,
Ja,
6
was mache
Stunden.
ich denn jetzt mit meinen 5,6 Stunden zusätzlich, die ist
Mensch,
Freizeit.
du, da kannst du wahnsinnig viel machen. Aber natürlich, also nicht, dass Leute sich jetzt wundern, das ist jetzt nicht irgendwas, was sich das Statistische Bundesamt jetzt ausgedacht hat, sondern das ist tatsächlich, weil wir in 2024 ein Schaltjahr hatten. Das heißt, wir hatten ja da schon mal den 29. Februar, einen Tag mehr, den wir gearbeitet haben. Und total gut für uns, 2025 haben wir mehr Feiertage unter der Woche. Das heißt, weniger Feiertage am Wochenende. Das war ja 2024, glaube ich, schon einiges. Und dadurch gibt es jetzt eben diese Berechnung, dass wir quasi weniger Arbeitstage haben. Und diese komische Zahl immer mit diesem Komma, einfach nur für alle, die sich so gut mit Zahlen auskennen, dass sie das in Frage stellen. Das ist einfach, weil die Bundesländer unterschiedliche Anzahl an Feiertagen haben. Wir in Bayern haben natürlich sehr viele. Ich freue mich immer, dass wir in Bayern arbeiten. Aber genau, deshalb, weil ja andere Bundesländer weniger Feiertage haben, deshalb immer diese komische 0,-Geschichte.
Genau.
So viel zu dem kuriosen Fakt. Wir müssen alle weniger arbeiten dieses Jahr.
Yay.
Genau. Damit gehen wir aber gleich schon über, worüber wir heute sprechen. Ich habe ein leichteres Thema mitgebracht, aber glaube ich, eins ist sehr essentielles, weil mich das auch bis heute noch manchmal überfordert. Nämlich das ganze Thema rund um Meetings. Und gerade wenn man irgendwie neu in einem Job ist, neu in einem Team, neue Meetings hat, und ich rede jetzt nicht von solchen, keine Ahnung, wöchentlichen Stand-ups, wo jeder kurz sagt, was er oder sie machen muss, sondern um wirklich Meetings, wo du sagst, okay, da sind vielleicht auch seniorigere Leute drin, wo du irgendwie das Gefühl hast, oh, du bist irgendwie unsicher und weißt nicht, wie du mit diesen Meetings umgehen sollst, wie man die am besten meistern kann. Weil ich glaube, wir waren alle schon mal in der Situation, dass man in einen Meetingraum reinkam und dachte, ich bin hier komplett fehl am Platz. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich traue mich nicht, was zu sagen. Ich habe das heute noch manchmal. Es gibt Meetings, da wird man irgendwie so klein mit Hut, was teilweise total unbegründet ist. Aber ich wollte dich erstmal fragen, ob du da für dich so eine Lernkurve irgendwie gemerkt hast im Laufe deiner Arbeitszeit und ob du auch immer noch so Meetings hast, wo du einfach sehr viel Respekt davor hast, die zu meistern.
Also erstmal, ich glaube, nochmal Disclaimer, das ist natürlich eine Folge hauptsächlich für Leute mit Bürojobs und insbesondere in großen Unternehmen oder in Agenturen, sagen wir es mal so. Ich glaube, es gibt viele Bereiche, die haben nicht so viele Meetings. Auf der anderen Seite hast du, glaube ich, immer mal wieder, selbst wenn es nicht regelmäßig ist, selbst wenn dein Kalender nicht so voll mit Meetings ist wie in anderen Jobs, gibt es halt diese Meetings, die du beschreibst, wo man etwas präsentieren muss. Das sind die Meetings, bei denen ich tatsächlich eher Respekt habe, wenn es darum geht, wenn es wirklich darauf ankommt, dass man was sagt. Weil ich finde, es gibt ziemlich viele Meetings, da ist man eigentlich nur drin, um was mitzubekommen.
Ja.
Und ich weiß, es gibt diese eine Regel, so es gibt einfach so viele Regeln rund um Meetings. Sowas wie, wenn du in einem Meeting nichts zu sagen hast, dann solltest du da nicht drin sein, die zum Teil stimmen. Aber es gibt halt tatsächlich auch, wenn du in ein Projekt dich reinarbeitest oder so, manchmal musst du auch einfach nur da sein. Und manchmal, denke ich, ist es auch besser, nichts zu sagen, als einfach nur was zu sagen, um was zu sagen. Ja. Aber das ist eine persönliche Meinung. Ich weiß, viele andere meinen, macht einen besseren Eindruck, wenn du dann trotzdem irgendetwas beizutragen hast oder sonstiges. Aber ich finde, da muss man sich nicht stressen. Und ich kenne, wie gesagt, wenn ich etwas präsentieren muss, habe ich eher Respekt. Oder wenn ich weiß, dass ich ein Thema ansprechen muss, was nicht besonders gut ankommen wird. Wenn man zum Beispiel auf Probleme hinweisen muss oder wenn man weiß, es läuft gerade nicht so gut und man muss erklären, warum.
Ja, das finde ich auch mal super unangenehm.
Aber ich finde, auf solche Sachen wiederum kann man sich super gut vorbereiten. Also
absolut.
Das ist halt das, was mir am meisten hilft, ist, wenn ich etwas präsentieren muss, dann präsentiere ich mir das 3-mal zu Hause und gucke dabei auf die Uhr, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Präsentation zu überziehen von der Zeit.
Ja, auch Trainings oder so. Also ich gebe ja immer sehr viele Trainings in der Arbeit und ich finde so, wenn das eh schon ein langes Training ist, wo du was präsentieren musst, über eine Stunde oder so, was wirklich ultra lang ist dafür, dass Leute auch das dann am Ende irgendwie noch alles wissen, was du gesagt hast, das muss dann aber auch sitzen und dann kannst du nicht sagen, oh, es wurde jetzt doch 1:30 Stunden. Also geht halt nicht. Jeder ist irgendwie, muss auch weg und dann sitzt am Ende auch niemand mehr in dem Meeting, wenn du so was überziehst.
Ja.
Nee, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, das auch gut zu üben.
Aber für was so reguläre Meetings angeht, selbst wenn da super krasse Leute sind, da muss ich sagen, ich finde mittlerweile so, nach ein paar Jahren merkst du, dass halt auch die CEOs nur mit Wasser kochen.
Ja. Ich glaube, da muss man sich immer wieder irgendwie so reindenken. Aber ich habe trotzdem, auch wenn man das weiß, und ich glaube, wir haben auch beide groß die Erfahrung gemacht, dass es viele Leute gibt, wo man sich so denkt, okay, wie bist du eigentlich an diese Position gekommen? Das klingt jetzt super irgendwie herablassend, aber das heißt nicht, dass die schlechter sind als einen selber, aber man denkt, okay, gut, die haben sich das auch nur irgendwie selber beigebracht, sind da irgendwie halt auch reingewachsen. Wo man sich dann teilweise denkt, aber trotzdem schüchtert einen das ein, weil man sehr viel Respekt auch irgendwie vor den Leuten hat und was die irgendwie gemeistert haben. Und da sitze ich dann manchmal da und sage so, wer bin ich denn jetzt, dass ich da eine Meinung zu haben sollte? Also das geht mir manchmal schon.
Ja, das verstehe ich. Aber ich finde das eher so, also ich bin auch nervös vor Meetings, insbesondere, ich bin wirklich nervös bei Leuten, deren Arbeit ich wahnsinnig respektiere. Und insbesondere, wenn ich von deren Bereich einfach keine Ahnung habe. Und ich finde, es ist aber auch nichts Schlechtes, zuzugeben, dass man etwas einfach nicht weiß oder sich noch einlesen muss. Ich glaube, das ist auch, niemand kann alles wissen. Man sollte nur das wissen, was man wissen sollte für ein bestimmtes Meeting. Und wenn darauf hingewiesen, ich glaube, man sollte auch keine Angst davor haben, wenn man dann eine Frage gestellt bekommt, dass man die nicht beantworten kann, dann würde ich einfach sagen, habe ich gerade nicht parat, kann ich aber raussuchen.
Voll. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Vorteil in unseren Jobs, dass ja alles sehr, sehr datenbasiert ist und keiner erwartet, dass wir alle Daten auswendig können. Also kann man auch gar nicht. Und dann ist immer total gut, sagen, okay, ich schreibe es mir auf, deine Frage, ich nehme das mit, ich gucke es gerne nochmal nach. Und das ist halt wirklich, ich kann, lass mich schätzen, 90% der Sachen nicht ad hoc beantworten, weil ich einfach in die Daten gucken muss.
Aber ich glaube, selbst wenn jemand von dir eine Strategie, eine Idee, was Kreatives will, kannst du auch sagen, das ist eine wahnsinnig gute Idee, guter Input, danke dafür. Ich werde mir dafür irgendwie in den nächsten 2 Tagen heute, wie auch immer, eine Zeit blocken und gib das danach. Wir können es entweder in einem weiteren Termin besprechen oder ich schicke das in die Runde.
Ja. Nee, finde ich auch richtig gut. Habe ich auch so gemacht, weil ich bin auch eine Person, ich möchte auch keine Sachen sagen, die dann nicht stimmen am Ende, sondern lieber nochmal irgendwie doppelt checken, dass es am Ende passt. Aber ich glaube, das sind auch wieder diese Punkte, dass man auch lernt, dass es okay ist, dass man es nicht ad hoc beantworten muss. Und ich glaube, das ist, man denkt immer so, man ist so, man muss das jetzt in dem Moment sagen, wenn man gefragt wird in einem Meeting und so, wie in so einem schlechten Comic, so alle Augen gucken irgendwie auf einen und denken so, oh mein Gott, du musst das jetzt beantworten. Das ist halt nicht der Fall. Also, wenn es jetzt nicht was ist, wo, wie du sagst, wo du was präsentierst, wo du dann nicht zu irgendwas sehr Offensichtliches nicht sagen kannst, wo alle denken, okay, hast du das nicht erarbeitet? Ganz anderes Thema. Aber wenn es wirklich was ist, wo du dich gar nicht drauf vorbereiten konntest, was jetzt gerade einfach im Gespräch entstanden ist, dann einfach zu sagen, okay, ich schaue es mir an, ich melde mich nochmal.
Ich finde aber tatsächlich, wir arbeiten auch hauptsächlich in Kontexten, in denen Meetings nicht toxisch sind. Weil wenn du wiederum jemanden hast, der in diesem Meeting ist und der wirklich auf Leuten rumhackt und die bloßstellt, dann hat man natürlich ein Problem. Dann tut es mehr weh zu sagen, weiß ich nicht, werde ich mir anschauen, keine Ahnung was. Und dann riskierst du halt, dass die Person dich ein bisschen mobbt. Und dann darfst du auch, vielleicht nicht in einem Meeting als persönlicher Tipp, aber danach auch weinen, wenn es raus muss. Aber so, das, ich weiß nicht, am Ende, ich kann halt Leute nicht leiden, die Menschen klein machen, ganz ehrlich.
Ja, ich finde das auch eher unangenehm. Ich habe da ehrlicherweise auch noch keine gute Strategie, mit sowas umzugehen. Ich finde es auch ganz schwierig und da habe ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht, einfach so, ich weiß nicht warum und ich möchte auch wirklich keine Klischees verbreiten, aber bei mir in meiner bisherigen Karriere war es einfach oft so, dass gerade ältere Männer immer sehr belächelt haben, weil, also ich nehme jetzt dich einfach mal ins Boot, auch wenn die Geschichte dann eher, weil wir halt sehr jung sind und ich glaube halt schon wahnsinnig viel Wissen in unserem Bereich und uns sehr viel angeeignet haben und auch durchaus eine Berechtigung haben, wo wir sind, dass dann ganz oft die einfach teilweise wirklich falsche Sachen über unseren Bereich irgendwie uns hinwerfen, auch in solchen Räumen, die einfach nicht stimmen, sie aber, die komplett anderen Bereichen arbeiten, gar nicht irgendwie um die Expertise, weil ich muss sagen, wenn mir zum Beispiel mein Chef sagt, ja, das ist falsch, dann sage ich, okay, gucke ich mir an, habe ich scheinbar was Falsches gelernt, weil das ist was anderes, wenn eine Person, die aus einem Fachgebiet ist, dich korrigiert, ist noch was ganz anderes, wie wenn einfach so in dem Fall ein Mann aus einem komplett anderen Bereich meint, er muss dir was über deinen Bereich sagen. Und ich muss sagen, da habe ich auch noch keine gute Strategie, außer manchmal zu sagen, interessant, weil wenn ich mir denke, was sollst du jetzt mit der Person diskutieren? Die sind so, so sehr auf ihrem Punkt, dass sie denken, sie haben recht, obwohl es halt am Ende gar nicht stimmt. Und ich glaube, man muss voll aufpassen, das ist zum Beispiel mein Ding, dass man dann so garstig wirkt und so, wie formuliere ich das oder wie, ja, dass man so ein bisschen so passive-aggressive wird, so innerlich so denkt so, oh, ich werde richtig sauer, aber das halt nicht so nach außen zu bringen. Ich glaube, das ist immer das Schlimmste, wenn sie denken, sie haben einen wunden Punkt getroffen. Und wie gesagt, ich habe noch keinen guten Weg damit so gefunden, weil mich das mal wahnsinnig nervt, wenn Leute einfach mit so einer unglaublichen Selbstsicherheit einfach falsche Sachen erzählen.
Das ist sehr lustig, weil ich glaube, wir haben mehrere Erfahrungen, wir reden auch um dieselbe Person und ich gehe da mit aktiver Aggression vor. Ich bin nicht passiv-aggressiv. Also ich bin sehr freundlich. Aber ich sag dann auch so Sachen wie, das ist richtig toll. Danke für diesen Input. Ich glaube nicht.
Wie gesagt, ich glaube, also.
Also ich finde halt, so. Da kommen
aber
wir
du,
zu zwei
du
Punkten.
Weißt straight deine Fakten auch immer. Das ist halt ein riesen Vorteil.
Findest du?
Ja, finde ich.
Also manchmal denke ich mir so, das ist, man muss auch sagen, wenn Leute einfach wirklich keine Ahnung haben und einfach über alles reden. So, deswegen sage ich, wenn ihr über ein Gebiet nicht euch 100% sicher seid, sagt lieber nichts, wenn es nicht euer Gebiet ist. Ihr müsst nur euren Scheiß können. So.
Genau.
Deswegen gibt es unterschiedliche Teams, unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Expertisen. Deswegen würde ich niemals jemand aus einer anderen Abteilung sagen, so, das sehe ich aber so und so, wenn ich gar keine Ahnung habe.
Nicht, weil der CEO weiß alles.
Ja. Aber selbst wenn ich ein bisschen Ahnung habe, sag ich's nicht, weil ich bin kein Experte. So. Also ich kann meine Meinung sagen, ich kann fragen. Ich finde, Halbwissen oder sich in andere Bereichen reinarbeiten ist gut, um zu verstehen, wie andere Bereiche mit deinem Bereich korrelieren und um Fragen stellen zu können. Weil wenn du gar nichts weißt, kannst du auch keine guten oder schlauen Fragen stellen. Deswegen, es macht Sinn, auch über andere Dinge Bescheid zu wissen und einfach Fragen zu stellen, damit du weißt, wie Sachen zusammenarbeiten und sonstiges. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wieder zu unserem Beispiel, wenn du das nicht weißt, dann sag lieber nichts, weil mindestens 50% der Leute in dem Raum, die etwas davon verstehen, finden, du bist dumm und sind nur zu höflich, es nicht zu sagen.
Ja. Aber ich glaube, das ist das Problem, warum so viele Personen, die sich überschätzen und die denken, sie werden es dann aber auch trotzdem so weit kommen, weil viele eben nicht sagen, so, Jasper, das war falsch.
Aber ich glaube, da unterschätzen Leute Führungskräfte, weil ich glaube, wenn die ein bisschen, wenn du so mehrere Abteilungen hast und einer labert die ganze Zeit irgendetwas und du redest aber auch mit anderen und die widersprechen der Person in anderen Gesprächen, in Strategien und sonstiges, dann denkst du dir immer auch so, ja, okay. Also der macht halt seinen Job gut, dann soll er halt irgendwie, aber du lässt ja diese Person dann keine Entscheidung treffen, so.
Ja, genau, aber ich glaube, das ist nur, wenn die Höhe, also ich sage jetzt mal von, wenn wir von einer Hierarchie-Pyramide ausgehen, nur wenn die gleichwertigen oder höheren Personen es mitbekommen. Aber wenn es eine Person ist, die ja ihrer Ansicht nach eher nach unten das macht, dann kriegen es ja nicht so viele Leute mit. Und ich glaube, dann können die eine durchaus sehr gute Karriere haben.
Ja, ich glaube auch, die können eine gute Karriere haben, aber viele Leute denken halt, sie können nichts.
Das ist, aber ich glaube, viele Leute juckt es auch nicht.
Ja, aber das ist ja nicht mein Problem, solange die mir nicht in meinen Bereich reinquatschen.
Genau. Oh, deshalb finde ich tatsächlich, dass mich eine Sache, die ich mir noch also notiert habe, weil ich finde nämlich gerade, wir reden jetzt einfach mal von einem wirklich großen Meeting, wo ich sag's mal grundsätzlich, man das Gefühl hat, da ist ein bisschen mehr Druck dahinter. Ja. Wie gesagt, jetzt nicht so ein Stand-up ist, glaube ich, auch wenn du, wie gesagt, neu in diesem Meeting-Format bist. Also weil du Team gewechselt hast, neu in dem Unternehmen bist, neu in der Position bist, finde ich super wichtig, sich das erst ein paar Mal anzuschauen. Was passiert da? Was ist da die Dynamik? Wer redet nicht? Was für Infos werden gebraucht? Was für Infos werden nicht gebraucht? Und nicht da direkt reingehen und denken, man muss so reinpreschen. Ich glaube, das wirkt eher so ein bisschen, als denkt man hier, man irgendwie hat die Weisheit, wie heißt das? Weisheit vom Goldenen
gefressen. Ja, und ich finde, das hat auch gar nichts mit Hierarchien zu tun, weil wenn du eine gute Idee hast, du solltest, wenn du quasi das Format kennst, wenn du weißt, was gewollt ist, was gesucht ist, keine Ahnung was, dann solltest du auch was sagen, egal ob du Senior, Mid-Level, Junior, Praktikant oder sonstiges bist, weil deswegen bist du ja da.
Genau.
Also du bist ja genau deswegen eingestellt
worden. Nee,
das auf
jeden Fall, aber halt nicht im ersten Meeting.
Nee, würde ich nicht machen.
Also ich finde, es ist dann für alle immer ein bisschen unangenehm, weil was ist, wenn das Thema schon 500 Mal besprochen wurde und man sich denkt, ja, aber das, wir haben noch gesagt, das gehört jetzt hier gar nicht her, irgendwie sowas Plumpes. Oder wenn man sagt, okay, das ist aus dem und dem Grund irgendwie einfach unangebracht oder dann kommt so eine komische Stille in den Raum, weil irgendwie wieder was angesprochen wurde, wo man eigentlich sich so gesagt hat, okay, das ist nicht der Rahmen oder was weiß ich. Also ich finde, es immer gibt 100 Sachen, wo man sagt, okay, man sollte sich einfach erstmal in Ruhe angucken, alles, ein bisschen auch die Dynamik verstehen, ein bisschen die Leute kennenlernen, die da drin sind. Ich glaube, es ist auch super gut, einfach zu sagen, okay, man weiß, wer jede Person ist, man versteht, was die machen, man kennt so vielleicht dann auch deren Prioritäten, was die immer wieder mitbringen. Und ich glaube, wenn man für seinen Bereich zum Beispiel dann in so einem Meeting was vorstellen muss oder von seiner Aufgabe, ist halt immer gut vorbereitet zu sein. Und es fällt manchmal runter. Also wie gesagt, ich will mich da auch nicht besser darstellen, weil das ist eigentlich, glaube ich, einer der größten Punkte, wo ich immer dran arbeiten muss, ist wirklich mehr Zeit für Meeting-Vorbereitung zu nehmen. Ich bin oft eine Person, die in dem Meeting dann nehmen, weil ich weiß, okay, ich habe noch drei Personen, die vor mir dran sind, noch kurz irgendwie Sachen zusammenschreibt, was schlecht ist, was aber einfach daran liegt, wenn der ganze Tag durchgetaktet ist, kann man sich nicht auf jedes Meeting perfekt vorbereiten. Aber ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, um ein Meeting gut zu meistern, ist gut vorbereitet zu sein für die Dinge, die auch wirklich gefragt sind und die, die wichtig sind.
Ich glaube, das ist sehr interessant. Da würde ich quasi so mal als Tipp von mir ist, wenn ich in einem Meeting bin, überlege ich mir erstens, okay, wer ist in diesem Meeting? Was ist die Agenda von dem Meeting? Ich will bitte eine Agenda. Wie lange ist das Meeting? Gibt es etwas, also was kann ich dazu beitragen zu diesem Thema und gibt es etwas, was ich in diesem Meeting anstoßen möchte?
Ja.
Und wenn ich etwas beizutragen habe zu diesem Thema, dann bereite ich quasi vor, was ich sagen möchte, was ich tatsächlich da, und ich überlege mir auch das, was ich sage, was will ich damit bewirken? Und suche mir aber auch genau nur das aus,
ja,
was für das gut ist, was die Leute brauchen, aber auch das, was ich will. Weil was auch super schwierig ist, und das machen, das habe ich festgestellt, das machen sehr viele Leute, die juniorisch sind, dass sie entweder nur das vorbereiten, was gefragt ist, aber dann auf keine Rückfragen haben, keinen Input oder sonstiges, oder sie reden zu viel.
Ja.
Die werden nervös und die fangen an, alles von A bis Z runterzurattern. Und am Ende, weil die Leute, sie haben eine sehr, sehr begrenzte Zeitspanne. Das heißt, ich überlege mir immer so drei Kernaussagen, mache mir Gedanken, was so die Rückfragen sein könnten, bereite das vor, aber stelle es nicht vor. Sondern, weil das nicht essentiell ist. Wenn Sie das wissen wollen, kann ich es Ihnen gerne sagen, aber es ist nicht essentiell für das Meeting oder für das, was ich aus dem Meeting haben will.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es ganz klar wurde, was du meinst. Kannst du das ein bisschen deutlicher sagen?
Stell dir vor, es ist ein Meeting, was tatsächlich auch regelmäßig ist und man geht auf, als Beispiel, so Performance-Analysen oder sowas und man fragt, okay, und du stellst vor, diese Projekte haben funktioniert, diese Projekte haben nicht funktioniert und das waren Wins und Highlights.
Weil das quasi davor schon klar war, dass das gefragt ist aus der Agenda.
Genau. So. Okay. Wenn du jetzt auf jedes einzelne Projekt extrem eingehst und anfängst zu erzählen, das ist das, das war das, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, das war so und so, und das aber zu ausführlich machst und du redest über 7 Projekte, von denen aber nicht alle aktuell relevant sind oder abgeschlossen, sondern manche noch laufen. Und du weißt, es gibt für das andere quasi, du hast noch ungefähr 3 Meetings oder sowas, die über dieses Thema sind, dann würde ich quasi mir das anschauen und sagen, okay, ich konzentriere mich nicht auf die, die einfach nur okay sind, sondern ich konzentriere mich nur auf die, die besonders gut gelaufen sind und was besonders gut gelaufen ist und auf die, wo es gerade nicht läuft und warum. Und lasse diese mittelmäßigen Sachen eher so, ich bereite mich darauf vor, falls es Rückfragen gibt, aber ich stelle es nicht heraus. Ich sage dann nur, das andere läuft.
Okay, und dann fändest du es gut, also wenn, also weil ich finde es einen sehr guten Ansatz, dann zu sagen, also keine Ahnung, ich wäre jetzt die vielleicht ein bisschen juniorigere Person in dem Beispiel, die das vorstellen soll. Wenn ich dann zu dir sagen würde, ich habe, wie gesagt, diese 3 Punkte einfach nur raus vorgestellt und sagen, okay, die weiteren Projekte, die wir gemacht haben und wie die liefen, habe ich nochmal in dem PDF hier zusammengefasst. Ich schicke es da nach rum, dann, wenn du Zeit hast, kannst du in Ruhe nochmal
durchlesen. Das könntest du machen oder du hebst es dir auf für den nächsten, wenn es so Check-ins sind über mehrere Wochen zu einem Status oder sonstiges oder Stati, dann kannst du das auch sagen, so die restlichen können wir uns die nächsten Mal anschauen. Aber, und das meine ich mit, ich überlege mir davor, was ich mit dem, was ich sage, bewirken will. Weil es geht ja selten nur um Updates, sondern eigentlich sollen ja die Leute also es geht ja immer darum, auf etwas zu reagieren. Niemand will einfach nur einen Status wissen. Normalerweise überlegen dann Leute, okay, was machen wir damit?
Genau, also eine Strategie soll das ja anleiten.
Und wenn du dann sagst, okay, hier läuft es nicht gut, dann sagen, okay, ich würde vorschlagen, entweder wir brainstormen da oder wir machen das oder jenes. Und bei den Sachen, die gut laufen, was können wir davon lernen, um es für andere Sachen wieder zu... Also im Sinne von nicht nur einfach Sachen runterrattern, sondern immer... es irgendwie so verpacken, dass die Leute von alleine drauf kommen, was der nächste Schritt sein sollte oder es wirklich hervorheben. Und das ist ja zum Beispiel, weil wenn etwas einfach nur so ganz okay läuft und dahin plätschert und es gibt aber auch keine Probleme, so who the fuck cares, dann sagst du einfach, ja, ist okay. Wenn ihr noch weitere Rückfragen habt, können wir das entweder die nächsten Male gerne besprechen, sagt mir, auf welche wir besonders eingehen sollen oder ich kann es gerne nochmal zusammenfassen schriftlich. Also, dass du es auch, weil ich glaube, das, was ich auch viel gelernt habe, ist, Sachen zu viel vorzubereiten, klaut dir zu viel Zeit.
Total, ja.
Deswegen bin ich eher ein Fan davon, es, als auch wenn ich es nicht weiß, entweder vorher zu fragen oder im Meeting also Optionen darzulegen, um zu zeigen, hey, es ist nicht das, dass ich keine Lust hatte, keine Zeit oder faul oder sonstiges, sondern ihr könnt entscheiden, wollt ihr es in einem anderen Meeting, dann müssen wir hier alle wieder sitzen, oder wollt ihr es einfach schriftlich, um so einen kurzen Status zu haben.
Ja, finde ich aber einen sehr, sehr guten Tipp. Das einfach, also, aber ich glaube, das fußt auch darauf, dass man wirklich ganz genau weiß, was ist das für ein Meeting? Was wird erwartet? Was muss ich mitbringen? Was muss ich nicht mitbringen? Das ist auch wieder dieses, bin ich ein aktiver Part oder bin ich auch ein bisschen passiver Part? Ich glaube, es gibt, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, viele Unternehmen, die sagen, okay, wenn du nichts zu sagen hast, sollst du nicht teilnehmen. Ich bin da auch anderer Meinung, weil es gibt viele, die einfach Updates sind, wo man auch selber sagt, okay, ich muss jetzt nicht sagen, aber es ist trotzdem eine interessante Information. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man ganz genau weiß, was erwartet wird. Und da, das kommt immer wieder zu dem Punkt, wenn man es nicht weiß, muss man nachfragen. Und immer ist gut, einfach nachzufragen, wenn es zum Beispiel keine Agenda gibt. Also ich mag wirklich nicht, wenn Meetings eingestellt werden, wo man überhaupt nicht weiß, was Sache ist. Und man denkt so, okay, dann fragt man einfach nochmal nach, okay, was ist der Hintergrund, was muss wird besprochen, wird irgendwas erwartet?
Ja, aber ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die mag ich wahnsinnig gerne, weil mit der, ich arbeite viel mit ihr zusammen, insbesondere in Deutschland, und sie meint dann, wir schreiben uns, wenn sie legt mich manchmal zu Meetings ein, ich lade sie ein, und dann kommt irgendwie so einen Tag vorher die Frage, okay, was genau brauchst du in diesem Meeting von mir? Und wenn es dann heißt, ja, keine Ahnung, weiß nicht, hier und das, oder auch einfach, okay, was besprechen wir genau in diesem Meeting? Und manchmal, wenn es insbesondere so wiederkehrende Meetings sind, dann canceln wir das einfach. Dann ist es eine E-Mail und hat jeder Zeit gespart. Oder aber du kannst der Person ganz genau sagen, diese drei, und das fasse ich dann auch zusammen, aber sie auch für mich, das sind die drei Fragen, das sind die drei Zahlen, die wir brauchen und das sind die Empfehlungen. Und dann kannst du quasi, ich finde nämlich, nur aus einer Meetingbeschreibung und selbst wenn eine Agenda eingehängt ist, kannst du nicht immer sagen, was wirklich von dir erwartet wird. Ja. Und da würde ich sehr offen auf den, es gibt immer, das ist das Wichtigste in einem Meeting, es gibt immer einen, der das Meeting ownt.
Ja.
Und der muss genau wissen können, wer was sagen muss.
Ja, absolut. Finde ich auch.
Ja, und wenn du es nicht weißt, dann frag die Person, die das Meeting eingestellt hat. Und wenn es nicht die Person ist, die das Meeting ownt, dann muss sie dir sagen, wer das tut. Und dann kannst du die Person fragen. Deswegen würde ich immer mir anschauen, so 1-2 Tage vielleicht vorher, wenn es sogar eins ist, wo du gar nicht weißt, was von dir erwartet wird, einfach mal nachfragen.
Absolut, ja. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man es funktioniert Dienstag bis Freitag super, aber wenn du Montag in der Früh anfängst zu arbeiten und du dann plötzlich ein Meeting drin hast, wo du keine Ahnung hast, dann ist es immer so ein bisschen knapp, alles vorzubereiten. Ne?
Aber da sage ich auch, okay, dann schreibe ich direkt darauf, okay, worum geht, weil wenn mir jemand spontan ein Meeting einstellt, hoffentlich nicht von HR, weil dann kriege ich immer eine Panik.
Das ist was anderes.
Ja, aber so sonstige Meetings ist immer so, okay, worum geht's?
Ja.
Und wenn die Person sagt, ja, darum, sage ich entweder, okay, kann ich im Nachgang liefern, dann lass uns dann im Meeting darüber sprechen, was genau ihr braucht.
Ja.
Oder aber, also ich habe einfach, spontane Meetings kannst du von, finde ich, nicht erwarten, dass die Person irgendwie krass vorbereitet ist.
Ja, absolut. Bin ich ganz deiner Meinung.
Es gibt ja auch so Krisenmeetings, so die haben besonders Krisen im Bürokontext sind ja jetzt selten irgendwie lebensbedrohlich, sondern es sind meistens Krisen, wo okay, man redet mal miteinander, man regt sich kurz auf und dann geht's weiter.
Aber es ist wirklich so, es wird immer alles heißer gekocht. Aber ich glaube, deshalb ist man auch konstant so gestresst. Aber
ja, ich weiß.
Das ist halt leider im Büroalltag einfach so.
Ich finde aber auch mit der Zeit, dass ich bin super nervös gewesen. Ich fand ständig, mir war schlecht vor Meetings und sonstiges. Ich glaube aber, und da entweder du brauchst ein gesundes Selbstbewusstsein, was, obwohl ich vielleicht so wirke, ich nicht habe, oder es kommt einfach mit der Routine und der Gewohnheit.
Und insbesondere,
wenn du ein Unternehmen kennst.
Voll. Und manchmal wird man halt auch wieder ins kalte Wasser geschubst, gerade wenn man irgendwie in eine andere Position kommt, egal ob jetzt durch eine Beförderung oder einfach, weil man Teams wechselt. Immer wieder, also es gibt Meetings jetzt, wo ich mir denke, ja, die wupp ich mit links, wo ich am Anfang irgendwie super überfordert war, und jetzt gibt es genauso Meetings, wo ich mir denke, okay, wenn ich die Woche irgendwie im Kalender habe, kriege ich am Montag schon irgendwie Stress, weil ich mir denke, oh Gott, das ist wieder so ein Meeting, wo ich einfach überfordert bin und irgendwie wahnsinnig viel Respekt auch vorhabe. Also ich glaube, das wird nie aufhören, und ich glaube, das ist ja auch manchmal das Gute daran, weil man dann so an diesen Situationen auch wächst, auch wenn es immer hart ist. Ich glaube, wir alle sind, also der Mensch ist ja eigentlich sehr bequem und sehr gewohnheitsgetrieben. Und das sind ja Dinge, die uns dann aus unserer Komfortzone raus katapultieren. Das ist nie angenehm für niemanden. Aber man muss halt das auch machen, um weiter zu wachsen. Also wenn man das nicht möchte, dann kann man das natürlich auch immer verhindern. Aber ich glaube, um generell für sich selber auch weiterzukommen, nicht nur im Karrierekontext, ist es, glaube ich, gut, wenn man sich diesen Situationen stellt. Und gerade in so Meetings, wo man denkt, oh Gott, ist jetzt irgendwie alles dramatisch, und man am Ende weiß, ist es gar nicht.
Ja.
Aber es gibt auch Situationen, da gewöhnt man sich nie dran. Also ich habe das zum Beispiel mit in einem Meeting mit einer Vorstellungsrunde, was eigentlich total witzig ist, wo man einfach nur sagt, wie man heißt und was man macht. Das ist für mich die schlimmste Situation.
Und ein Fun Fact.
Das ist wirklich, ich könnte dir sämtliche Fakten über meinen Job runterrattern, fände ich nicht so schlimm wie diese Vorstellungsrunde. Das hasse ich.
Ich hasse die
in
Fun
Meetings.
Facts. Ich finde so, bin ich...
Ich habe kein Fun Fact.
Ich bin nicht fun.
Bin ich fun, ich mache nichts crazy. Ich kann dir weirde Sachen, wo dann vielleicht eine weirde Stille ist, erzählen. Möchte aber auch keiner.
Ja, aber die Sache ist auch, mit diesem Fun Fact machst du immer was falsch, weil entweder es ist einfach nicht fun und dann denken alle Leute, du bist einfach langweilig.
Ja.
Was halt auch dann, keine Ahnung, weil ich mag mein Leben. Aber, oder du machst irgendetwas, was einfach nur weird ist.
Ja.
Und dann denken sich die Leute auch so, okay.
Ja. Ja, eben, weil für manche ist es weird und für andere ist es komplett normal. Und dann ist es so, und ich meine, immer wieder in diesen Meetings, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen was Amerikanisches, finde ich, was so immer mehr, aber auch in, irgendwie in Deutschland in Unternehmen kommt es mit diesen Fun Facts. Wo ich mir denke, es gibt ja auch Leute, die haben wirklich coole Sachen, die dann auch irgendwie in Erinnerung bleiben. Also, ich kann mich an eine Sache erinnern, da hat mal eine Person gesagt, sie hat irgendwie, die genaue Zahl weiß ich nicht mehr, aber es war eine sehr hohe Zahl, 87 Pflanzen in ihrer Wohnung. Es war, aber
haben
auch
die
andererseits
alle Namen oder wieso kennt sie die 87 Pflanzen bei Zahl?
Wahrscheinlich, das ist ein crazy Hobby gewesen. Aber dann denke ich mir so, ja, aber wenn, es kann aber auch eine Person weird finden, dass du 87 Pflanzen in deiner Wohnung hast.
Sind Pflanzen? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber genau das ist es halt. So, ja. Ich fände es fast lustiger, wenn man sagt, okay, was war dein letzter Lunch oder sowas? Und dann sagst du irgendwie jedes Gericht, was du gerne isst. Oder weißt
ja.
du, im Sinne von so, I don't know.
Genau, sowas, ja, so Lieblingsessen oder so finde ich immer noch mal besser als irgendwie so ein weirder Fun Fact.
Ja, Vanessa, außer deinem weirden Fun Fact, dass du einfach kein Eis magst.
Das war, muss ich sagen, ich esse ja Eis. Für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, wir hatten mal eine Vorstellungsrunde, wo wir ein Fun Fact und unsere Lieblings-Eiscremesorte sagen mussten. Und ich war so überfordert damit. Und dann war ich so, okay, Eis ist jetzt nicht so mein Favorite aller Zeiten. Und dann dachte ich mir, ich bin ganz schlau und kombiniere einfach die Fun Fact und Eiscremesorte und habe einfach gesagt, mein Fun Fact ist, dass ich kein Eis mag. Und dadurch musste ich nur eine Sache sagen. Und dadurch war ich komplett raus und musste nicht so was boring sagen, wie ich mag Schokolade. Wo ich mir dachte, okay, das ist wieder irgendwie langweilig. Deshalb habe ich das so gemacht. Da habe ich esse ja auch Eis. Ben & Jerry's oder so. Aber ich bin da nicht so hyped.
Das ist auch vollkommen okay.
Ja, aber das war einfach, da hat mein Smartness weniger zu sagen überwogen, als dass ich wirklich sage, ich esse wirklich gar kein Eis. Ist ja,
ja
nicht so stimmt. Ich mag es noch nicht so gern.
Also, ja, sagen wir es so, ich glaube, die schlimmsten Meetings sind Vorstellungsmeetings, hast
ja,
du recht.
Immer.
Alles andere kriegt man irgendwie hin.
Und ich weiß auch nicht, warum, aber sobald ich meinen Namen sagen muss, kriege ich irgendwie Hitzebrusteln, als würde ich plötzlich nicht mehr wissen, wie ich heiße.
Aber ich
also,
muss auch zugeben,
ganz schlimm.
Ich wurde halt noch nie in einem Meeting angeschrien.
Also es wurde schon mal unangenehm mit mir gesprochen. Rein will ich das nicht nennen.
Ja, okay, aber ich meine, also es gibt halt, glaube ich, Unterschiede, weil ich habe mal irgendwo gearbeitet, da habe ich gehört, wie der Chef zwei Meetingräume weiter geschrien hat.
Okay, das ist hardcore, aber dann hat die Person auch ein Problem.
Ja, genau. Also ich finde halt, auf sowas kannst du dich nicht vorbereiten. Da kannst du nicht sagen, oh ja, ich habe meine Punkte zusammen und ich habe mir das überlegt, wie ich was sagen will. Da hast du ein anderes Problem. Da würde ich vielleicht entweder, weiß ich nicht, vielleicht muss man da einfach den Job wechseln und HR beim Austrittsgespräch sagen, dass das einfach nicht geht und die Person irgendwie ein Anger-Management-Kurs machen muss, weil das ist nicht normal.
Also ich meine, ich verstehe in einer gewissen Art und Weise die Person, weil manchmal denkt, ich würde auch gern schreien, aber man macht das nicht.
Ich würde zu gern.
Aber alles hat natürlich Grenzen, man soll keine Mitarbeiter
anschreien. Oh, ich finde grundsätzlich Erwachsene anschreien ist sehr schwach.
Es ist auch, ich glaube, das ist so, du kennst einfach keinen Ausweg mehr und denkst, du musst auf andere einfach sie so runterdrücken und dann schreien. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass, wie du am Anfang ja auch schon gesagt hast, dass wir eigentlich in einem Arbeitsumfeld arbeiten, wo keine Meetings irgendwie von oben herab sind, wo man eigentlich eher auf Augenhöhe miteinander spricht, wo es super angenehm ist von der Atmosphäre. Und ich glaube, das macht wahnsinnig viel aus. Und ich glaube, das ist auch immer was ein Unternehmen schaffen sollte. Und weil ich glaube, aus Angst sagt auch keiner seine guten Ideen, sondern dann ziehen sich Leute zurück aus Angst und das bringt dann nie was in einem Meeting. Also ich glaube, wenn ihr auch selber, vielleicht das einfach noch als letzter Tipp, falls ihr selber Meetings aufsetzt, schaut, dass ihr einfach eine gute Meeting-Atmosphäre schafft, wo wirklich jeder sich willkommen fühlt, wo jeder sagt, ich kann was dazu sagen, keiner irgendwie doof angemacht wird. Ich glaube, das ist von der anderen Perspektive super hilfreich, gerade für Leute, die auch neu in diesen Meetings sind, dass sie sich auch irgendwie wohlfühlen und dann am Ende, nachdem sie ein paar Mal dabei waren, auch wirklich gut auftauen und dann ihre Ideen auch wirklich zeigen, weil nur so kommt man irgendwie vorwärts. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eine gute Atmosphäre hat.
Finde ich einen sehr guten Punkt.
Gut. Dann natürlich machen wir mit unserem Tipp der Woche noch weiter.
Nachdem wir so viele Tipps gebracht haben.
Nachdem wir so viele Tipps haben, okay. Noch einen. Ich geb noch einen. Damit wir unser System hier nicht sprengen. Und zwar, ich finde Produktivität und so ist ja immer auch wieder ein super essentielles Thema bei uns. Und deshalb dachte ich, ich teile nicht nur eine spezielle Sache, sondern einen ganzen YouTube-Kanal, den ich immer mal wieder gerne gucke. Tatsächlich ist es, glaube ich, der erfolgreichste Produktivitätskanal, glaube ich. Und der ist von Ali Abdaal. Das ist ein Brite, glaube ich. Zumindest hat er eine Zeit lang auch in London gelebt. Ist eigentlich studierter Arzt, hat auch eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet, hat sich dann aber mit YouTube selbstständig gemacht und gibt jetzt Produktivitätstipps, hat irgendwie ein Unternehmen aufgebaut, macht 1000 Sachen. Und ich finde, das sind wirklich gute, knackige Videos, die gut erklären, wie man produktiver sein kann in verschiedensten Aspekten, privat, beruflich, in allem Möglichen. Und ja, da sind wirklich, glaube ich, für viele Leute was hoffentlich dabei. Ich fand es manchmal ganz hilfreich, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt 5 Minuten einfach zu irgendeinem Thema irgendwie wissen, wie ich damit irgendwie umgehen kann. Und finde ich immer ganz, ganz nice gemacht. Auch sehr cool von der Bearbeitung. Also man bleibt gut dran.
Cool, das muss ich mir auch mal anschauen.
Ach, das kann ich sehr empfehlen. Ja, das war der Tipp und das war die Folge. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt viel besser in Meetings glänzen könnt und gute Ideen einbringen könnt. Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.